Hier ist Christian Kohrs und das ist The Passenger. Mein Gast heute, Lucie Kirstein, Strategy Lead Mobility Data bei EIT Urban Mobility. Wir sprechen darüber, wie Daten und KI den Verkehr sicherer machen und die Mobilitätswende in Europa voranbringen können. Los geht's! Hallo Lucie, ich bin sehr froh, dich im Podcast zu haben. Willkommen.
Ja, schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
Wir wollen uns heute unterhalten über die Bedeutung von Daten für die Mobilitätswende. Große Frage, die wir dann noch sehr im Detail erörtern werden, hoffe ich. Aber erstmal ganz kurz als großes Intro sozusagen. Wie relevant sind denn Daten überhaupt beim Thema Mobilitätswende? Jetzt verglichen mit, sagen wir, anderen Aspekten wie Infrastrukturausbau oder Verhaltensänderung.
Ja, natürlich. Du hast es eigentlich in der Frage schon so ein bisschen vorweggenommen. Sie sind gar nicht, sage ich jetzt mal, so relevant für die großen Impacts, für die großen Nutzen der Mobilitätswende. Und was ja oft gesagt wird, ist auch, dass Daten sozusagen das neue Öl oder das neue Gold der Mobilitätswende ist. Und ich finde, dass diese Metaphern einfach mehr in die Irre führen, als sinnvoll sind. Also da ist zum Beispiel der entscheidende Unterschied zu Öl oder anderen Rohstoffen, dass Daten einfach ein nicht-rivales Gut sind. Genau, ich komme ja aus der Ökonomik und wenn ich einen Liter Öl verbrenne, kann niemand anders denselben Liter mehr nutzen. Ja, genau. Also das ist halt so dieses klassische Daten sind das neue Öl, das ist einfach nicht so.
Gibt's denn eine passendere Analogie?
Naja, Daten sind halt unendlich kopierbar und auch unendlich teilbar.
Das heißt, man könnte es jetzt, wenn man es positiv interpretieren will, kann man ja sagen, es ist eigentlich das Charmante daran, ist es halt eine unerschöpfliche Quelle, ein unerschöpflicher Rohstoff, den sogar alle gleichzeitig verwenden können, der dann ja eben eigentlich ganz andere Möglichkeiten eröffnet, weil man eben jeder gucken kann, wie er die Daten einsetzt. Lass uns doch mal vielleicht direkt so ein bisschen in die Gegenwart springen. Also dieser Rohstoff Daten, wie stark wird er denn genutzt und welches Potenzial steckt denn da noch? Also zum Potenzial kommen wir natürlich später. Fangen wir erstmal an. Was passiert denn schon mit Daten?
Ich glaube, dass wir etwas weiter sind, als jetzt der generelle Diskurs suggeriert. Aber ich glaube, wir sind auch ziemlich deutlich hinter dem, was eigentlich technisch möglich wäre. Also was natürlich schon viel genutzt wird, ist Daten für die Mobilitätsplanung, für unterschiedliche Teile der Verkehrsüberwachung. Und tatsächlich sind Daten in dem Sinne eben schon sehr, sehr viel genutzt. Aber Realität ist momentan noch, dass alles sehr, sehr fragmentiert abläuft. Also dass wir halt sehr, sehr, sage ich jetzt mal, heterogen unterwegs sind, was die Umsetzung angeht. Zum Beispiel gibt es ja in Europa die nationalen Zugangspunkte. Da sind viele Daten verfügbar, wobei die Qualität zwischen Mitgliedstaaten und aber auch innerhalb der Mitgliedstaaten halt sehr stark variiert. Und da gibt es halt noch sehr, sehr viele Baustellen, wenn es darum geht, die Standards umzusetzen, die auch von europäischer Seite empfohlen werden. Das ist einfach wichtig, um Europa näher zusammenzubringen, wenn es darum geht, die Daten grenzüberschreitend zu nutzen, aber auch grundsätzlich auch in den Mitgliedstaaten die Daten zu nutzen und abzurufen. Es gibt zum Beispiel bei den Fahrplandaten im öffentlichen Verkehr, da gibt es ja diesen Wechsel von GTFS zu NETEX als europäischer Standard. Und das ist politisch beschlossen, aber oft wird eben noch sehr heiß diskutiert, in welchem Format wir das jetzt wirklich verfügbar machen, ob es nicht beide Formate braucht, ob es nicht die Pluralität macht, die das Ganze dann auch wertvoll für die Datennutzenden macht. Allerdings braucht es halt bestimmte Mindeststandards, in denen die Daten einfach verfügbar sind. Eine Mindestqualität, eine Mindestbeschreibung, auch bei den Metadaten, wie die Daten beschrieben sind und darauf die Rückschlüsse auf die Qualität und Nutzbarkeit gemacht werden können, ist halt einfach sehr, sehr wichtig, um Daten dann am Ende auch zu nutzen. Und ich glaube eben, dass ganz viel oder die große Kluft eigentlich da verläuft, wo Technologie und Regulierung eigentlich aufeinanderprallen und eben viele Städte damit noch nicht so gut umgehen können und viele Städte eben auch nicht das Personal haben und die finanziellen Mittel, das Datenmanagement auf so ein Niveau zu setzen, was dann letztendlich ausreichend wäre, um halt viele, viele Use Cases umzusetzen.
Jetzt hast du ja im Grunde schon mehrere Themen angerissen, wo es sich lohnt, gleich nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen. Also zum einen eben am Ende sind es Kommunen, die die Daten nutzen und wir brauchen aber europäische Standards. Also da ist ja schon mal, sieht man schon mal, wie groß sozusagen die Diskrepanz ist. Dann geht es darum, dass eben diese Mindeststandards definiert werden müssen und dass man auch sich auf irgendwas erstmal einigen muss. Das ist ja relativ viel. Da steckt ja auch drin, schon wie viel Aufwand es möglicherweise eben auch bedeuten kann, diese Daten überhaupt bereitzustellen. Bevor wir diese Themen so ein bisschen mal abarbeiten, vielleicht kannst du mal kurz überhaupt beschreiben, was ihr bei EIT Urban Mobility macht. Also was ist sozusagen eure Mission jetzt in Bezug auf Daten und die europäische Mobilität?
Genau, also wir sind sowas wie eine Agentur, sind aber unabhängig vom EU-System. Also das EIT ist das European Institute for Innovation Technology, was in Ungarn sitzt. Und wir sind im Grunde einer der Säulen dieses EITs. Da gibt es auch noch andere. Und zwar gibt es EIT Food, es gibt EIT Health, also es gibt verschiedene EIT sozusagen Subsparten, die sich auch relativ unabhängig von der Mutterorganisation bewegen. Wir kriegen aber unser Geld tatsächlich auch direkt von der EU-Kommission und machen sehr viele Finanzierungsprogramme für Städte und Innovationsprogramme, die einerseits Startups fördern, aber auch Städte fördern in der Umsetzung. Und oft ist es dann eine Kombination aus beiden. Und das führt halt oft dazu, dass ganz neue Dinge ausprobiert werden können, die vielleicht in klassischen EU-Programmen nicht möglich sind. Also zum Beispiel in Horizon Europe hat man oft größere Projekte, die dann wirklich über vielleicht 15 Millionen Euro gehen mit 20 Partnern. Und das ist bei uns in einem sehr kleinen Rahmen. Also das haben wir haben teilweise Grants von 60.000 Euro, die für SMEs oder Startups verfügbar werden, um beispielsweise zu expandieren in ein anderes Mitgliedsland. Also das ist interessant oft für kleinere Prototyping-Geschichten oder mal Sachen ausprobieren in einem anderen Kontext. Ist das super nützlich und damit haben wir halt sehr, sehr viel Erfolg. Die Nachfrage ist auch besonders hoch bei diesen Programmen, weil es sich einfach sehr unbürokratisch Sachen testen lassen.
Erste Frage, die ich anschließen würde, ist das auch tatsächlich das Ziel, also wirklich so Vernetzungen zu schaffen oder beziehungsweise Ideen von einem Land ins andere zu übertragen, um einfach so eine Internationalität da reinzubringen? Und das andere, vielleicht kannst du mal so ein paar beispielhafte Projekte benennen, wo du sagst, da ist wirklich, da steht auch das Thema Daten im Fokus und daran lässt sich mal gut zeigen, wo der Vorteil jetzt eben liegt, auf einer kleineren Ebene, das auch mal anzufassen und nicht direkt irgendwie zweistellige Millionenbeträge zu veranschlagen und mit was weiß ich wie vielen Jahren Vorlaufzeit irgendwas zu machen.
Also es gibt da wirklich eine riesen Bandbreite an datenfokussierten Projekten, weil die Projekte ja in allen möglichen Nischenbereichen funktionieren. Also das kann einerseits im Bereich Safety sein, also Intersection Monitoring in Städten, also wo es dann nur darum geht, dass man Sensorik benutzt, um die Nutzung oder die Risiken in verschiedenen Kreuzungen abzuschätzen und den auch modelliert und dann eben den Gemeinden auch Planungsinstrumente zur Hand gibt. Da gibt es zum Beispiel das Roadscore-Projekt, was im Grunde darauf abzielt, zu modellieren, wie die Verkehrskonflikte in einer Kreuzung aussehen und dafür auch bestehende Daten benutzt und dann auch den Gemeinden, die das schon genutzt haben. Ich glaube, das war in Belgien, Italien, ich glaube auch in den Niederlanden vor allem, haben die Partner, wo man einfach sehen kann, okay, wenn jetzt ein Planer hinkommt und sagt, so würde ich das ganze Modell redesignen, dann würde das Modell die Konflikte aufzeigen zwischen Radfahrern, zwischen Fußgängern und damit das Risiko abschätzen für Unfälle und es einfach, also alle Szenarien modellieren sozusagen. Und dann haben wir natürlich auch andere Projekte wie digitale Zwillinge. Da haben wir jetzt gerade ein Projekt mit Transcality. Das ist so ein ETH Zürich Spin-off, die auch ganz viel zu ja eben Verkehrssimulationen arbeiten, aber eben auch damit ja auch auf einem Open-Source-Modell aufbauen und auch ein kostengünstigeres Modell anbieten als jetzt beispielsweise die großen Firmen wie PTV. Also es sind wirklich viele, viele Projekte, die bei uns datenbasiert sind. Da es bei uns eben auch viel um insgesamt neue Technologien geht und dass oft digitale Lösungen einfacher zu pilotieren sind als jetzt ein ganz neues Fahrzeug oder eine ganz neue Hardware. Daher haben wir hunderte von Projekten, die tatsächlich in diesen verschiedenen Subbereichen agieren.
Und wie sorgt ihr oder auch jetzt du speziell in deiner Rolle dafür, dass tatsächlich dann eben, wie es ja eben leider oft passiert, nicht nur so ein kurzes Pilotprojekt wird und dann im Sande verläuft, sondern dass man wirklich sagt, okay, lass mal gucken, dass wir es schaffen, dass diese Sachen verstetigt werden oder dass daraus wirklich dann reale Produkte werden, die dann auch von anderen Kommunen einfach gekauft werden, um ihre Infrastruktur, sagen wir jetzt mal in dem Beispiel mit den Kreuzungen oder so, zu verbessern, sicherer zu machen?
Also wir haben viele Elemente, die so eine ganze Pipeline eigentlich abbilden. Vielleicht bei manchen fängt es damit an, dass sie sich auf ein Projekt bewerben. Und das ist ein Projekt, wo man eine bestimmte Technologie erstmal auf einen bestimmten Reifegrad hochbringt, um dann überhaupt dieses kommerziell anbieten zu können. Und ein Requirement bei uns in den Calls ist eben auch, dass zum Ende des Projektes gewisse Sales auch generiert werden. Das ist eben auch ein großer Unterschied zwischen uns und anderen EU-Programmen, weil wir auch gesehen haben, dass tatsächlich das wichtig ist, solche auch stringenten KPIs zu setzen für den Erfolg auch von bestimmten SME-Startups, die neue Produkte entwickeln. Und dann haben wir eben viele Begleitmaßnahmen. Entweder es gibt einen SME, die so gut funktioniert, dass wir sagen, okay, wir investieren auch da rein, also wir gehen mit Equity rein. Es gibt Begleitmaßnahmen, wo wir sagen, okay, das ist eine super Lösung, die kommt auf unser Lösungsregister, das Städte natürlich auch einsehen können. Städte können Projekte begleiten, um sich anzuschauen, wie läuft das. Die haben Interesse an einer bestimmten Startup und sagen, okay, wir gehen mit ins Projekt rein und nehmen an Meetings teil, beobachten, wie das Ganze funktioniert, kommen vor Ort, schauen uns das an. Und letztendlich kann auch ein Projekt, also wir haben auch so eine Art Fast-Track-Funktion, wo wir sagen, okay, das Projekt war sehr erfolgreich und da muss aber noch was gemacht werden. Wir haben aber eben im Glauben daran, dass das dann sehr, sehr, sehr gut funktionieren könnte und auch schon viel Interesse hervorruft. Und dann wird eben nochmal für einen bestimmten Zeitraum weiterfinanziert.
Das klingt ja schon sehr, wie man irgendwie so im Bereich Venture Capital arbeitet, also einen sehr starken Fokus auch zu legen auf wirklich Kommerzialisierbarkeit von dem, was gemacht wird. Da würde ich gerne nochmal nachfragen an der Stelle, wenn du sagst, ihr achtet schon darauf, dass am Ende Sales generiert werden, also sprich, dass es ein Produkt ist, für das es überhaupt einen Markt gibt, das klingt ja, also man könnte es jetzt ja auch ein bisschen als Kritik, sagen wir mal als indirekte Kritik verstehen an dem, was an vielen anderen Orten passiert. Ich würde es jetzt aber positiv drehen. Wie verändert das die Auswahl oder den Blick, den ihr jetzt auf BewerberInnen habt, beziehungsweise Anschlussfrage wäre, wie gut gelingt es vielleicht manchmal auch in dem Prozess eine Idee, die erstmal sehr akademisch daherkommt, wirklich auch Richtung Produkt zu drehen? Also findet das auch statt? Oder müsst ihr einfach sehr viel abmoderieren, weil ihr sagt, ja, super Idee, aber es gibt keinen Markt?
Ja, tatsächlich ist es auch so, dass das Problem dabei, und du hast recht, dass es da einen Trade-off gibt, und zwar ist es ja dann noch oft auch eine Frage der Dauer des Projekts. Und wenn wir uns auf Projekte bis zu 2 Jahren fokussieren, bis zu 2 Millionen Euro Contribution unsererseits, da kommt übrigens noch die Kofinanzierung dazu von 35%, die auch das Projekt selber liefern muss. Aber das stimmt, dass es manchmal dadurch, dass wir so stringente Commercialization-Kriterien haben, sehr, sehr potenzialreiche Projekte auch mal unter den Tisch fallen. Und wir versuchen jedes Mal, uns die Pipeline anzuschauen, auch mit unseren KollegInnen in der Investitionssparte zu schauen, sind das interessante Vorreiter? Wollen wir vielleicht schon ganz früh dabei sein und investieren, obwohl wir sagen, ja, die sind noch nicht so weit, dass sie in 2 Jahren das Ganze im kommerzialisierbaren Rahmen machen werden. und haben aber doch sehr gutes Prospect insgesamt. Aber da haben wir eben auch verschiedene Kolleginnen, die sich mehr um Foresight kümmern, wie sich bestimmte Sparten entwickeln. Und ich zum Beispiel achte da halt besonders drauf, wenn es darum geht, bei datenbasierten Produkten zu schauen, inwiefern es da auch neue Ansätze gibt, die man vielleicht auch stärker fördern könnte, damit wir eine gute Balance zwischen mehr experimentelleren und aber mehr diesen, sage ich jetzt mal, sicheren Erfolgen haben. Also, dass wir im Grunde das Risiko auch so ein bisschen verteilen.
Wenn man da so ein bisschen konservativ ist, hat ja auch den Vorteil, dass es dann am Ende ja mehr Sachen wahrscheinlich auch rauskommen, die vielleicht jetzt nicht den riesen Impact haben, aber zumindest eine kleine Veränderung anstoßen, weil sie einfach ja, Abnehmer finden. Du hast eben gerade selbst gesagt, ihr guckt auch, dass ihr halt Kommunen mit reinholt als Partner und das Ganze eben immer ausrollt, natürlich in Partnerschaft mit ja, Städten und natürlich dann eben auch den beteiligten Unternehmen an Orten. Was mich interessieren würde, wäre, wo. Also kann man jetzt sagen, wenn man auf ganz Europa guckt, gibt es bestimmte Gegenden, wo man sagt, okay, da funktioniert das in der Regel relativ gut, weil einfach schon, sagen wir, von nationaler Seite oder auch von kommunaler Seite man einfach sehr gut aufgestellt ist, wirklich Dinge auszuprobieren. Weil es gibt ja viele Kommunen oder auch Länder, die sich Digitalisierung auf die Fahnen schreiben. Also gerade wenn man Europa anguckt, die baltischen Staaten, Estland oder so, ich meine, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass die da aber schon so digitale Prozesse haben, von denen man in Deutschland wahrscheinlich noch in 10 Jahren immer noch träumen wird. Spiegelt sich das auch in eurer Arbeit wieder, dass ihr sagt, okay, es gibt eben diese Länder, wo wir wissen, wenn wir da ein Projekt machen, da finden wir tendenziell schon gute Daten vor oder zumindest kompetente Ansprechpartner und andere Länder, wo ihr sagt, ja, an sich total spannend, weil große Skalierungsmöglichkeit, aber sehr viel Groundwork erstmal noch zu erledigen, bis man das Ganze überhaupt ans Laufen bringt.
Also ich glaube, das kann man gar nicht pauschalisieren, weil das total auf den Use Case drauf ankommt. Also es gibt sehr, sehr interessante Fälle, jetzt beispielsweise ein Projekt, was wir in Rumänien fördern, wo es um Lieferung von Medical Material und Dental Materials geht, wo man im Grunde auch einen offeneren Markt hat, weil da eben die großen Player wie Volt oder andere eben noch nicht drin sind. Also man kann es entweder so sehen, dass man sagt, okay, man macht so ein bisschen Leapfrogging oder man schaut sich an, wo gibt es auch gerade eigentlich Lücken, die gefüllt werden müssen, die einfach von diesen großen kommerziellen Firmen noch nicht gefüllt werden. Aber andererseits gibt es dann auch die Länder, in denen Innovationen oder viele, viele Startups, wo der Markt auch einfach sehr, sehr crowded ist, wo es halt sehr viel Konkurrenz gibt, dadurch, dass so viel gefördert wird. Und ich glaube, es ist jedes Mal wirklich eine Glückssache und auch eine Frage von Connections und Zufällen, wie Startups auch dann anfangen, mit Städten zusammenzuarbeiten. Das läuft auch oft über Begegnungen, auch in unserem Kontext, über das Matchmaking oder über unsere Community Days oder über eine City Observer Group, dass Städte einfach mit im Projekt sitzen und sich anschauen, wie das so läuft und dann daraus ein Vertrag danach entsteht. Da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Aber grundsätzlich haben wir ja auch gesehen, dass gerade bei den Städten das auch sehr, sehr unterschiedlich ist. Es hängt oft an einer Person. Also wir haben ganz kleine Städte dabei, die dann beispielsweise eine Person haben, die total auf Innovation getrimmt ist und sehr viele Sachen ausprobieren will und andere Städte, große Städte auch, die, ja, sage ich jetzt mal, in ihren Strukturen festhängen und sehr, sehr wenig Spielraum aufgrund der Bürokratie und Ähnlichem haben, um neue Sachen auszuprobieren.
Ja, also das ist ja tatsächlich was, also das glaube ich ja eh, dass einfach gerade in, ich sag mal, Mittelstädten und kleineren Kommunen ja auch ein riesiges Potenzial stecken kann, einfach weil, wie du richtig sagst, also für die kommerziellen Anbieter ist es meistens nicht interessant, da irgendwas zu machen. Dafür aber, wenn du eben Leute hast, die interessiert sind, Dinge zu bewegen und die, sagen wir mal, sowohl das Budget irgendwie da ist, als auch die Bereitschaft, jetzt von Verwaltungsseite Dinge auszuprobieren. Da bietet Europa ja massives Potenzial, dass man eben gerade so kleinere Projekte unter unterschiedlichsten Voraussetzungen einmal irgendwie ins Rollen bringen kann. Trotzdem würde ich jetzt gerne nochmal drüber sprechen. Also Europa, ein Thema, das wir ja hier immer haben, beziehungsweise was oft von ja, Digitalunternehmen auch ins Feld geführt wird als Innovationshemmnis, ist der beliebte Datenschutz und überhaupt, dass der Umgang mit Daten halt viel, viel komplizierter ist, als er jetzt in den USA ist oder auch in China. Wie siehst du das? Wie schätzt du das ein? Ist das ein berechtigter Vorwurf, sage ich mal, oder eine, sagen wir mal, eine berechtigt benannte Herausforderung?
Also ich finde, die Gegenüberstellung mit USA und China wird ja immer oft gemacht. Und ich muss aber auch sagen, dass es mir oft so ein bisschen zu kurz kommt. Das wird auch oft, selbst von der EU-Kommission jetzt oft auch gesagt, wir brauchen diesen China-Speed. Und ich glaube einfach, dass man mit der Realität von Europa so umgehen muss, wie es einfach hier läuft. Also man muss einfach schauen, wie ist die Realität, und wir müssen auch wirklich schauen, dass es ja auch Trade-offs gibt zwischen europäischen Grundrechten und Speed und Innovationskraft beziehungsweise. Also muss man eben auch sehen, also in den USA haben wir natürlich mehr so ein marktgetriebenes Modell mit sehr, sehr großen, starken privaten Akteuren und die ja faktisch eigentlich die Dateninfrastruktur in der Mobilität sind. Und hier haben wir natürlich, man kann es böse formulieren und sagen, Europa ist alles total fragmentiert, aber man kann auch sagen, wir haben einfach ein sehr viel demokratischeres Modell. Wir haben sehr viele kleinere Firmen. Wir haben sehr viele Jobs in dem Bereich auch. Und wir beruhen uns nicht auf ein Modell, was dieses Winner-Takes-All-Modell einfach sehr gut beschreibt. In China hat man eben ein stark staatlich orchestriertes Modell. Da haben halt die größeren Firmen einen sehr starken Link auch zum Staat. Und das erlaubt dir natürlich, alles sehr, sehr schnell zu integrieren und auch gerade beim automatisierten Fahren sehr, sehr schnell voranzukommen. Aber das funktioniert halt nur, weil die Regulatorik, die natürlich auch einen Sinn hat, einfach nicht vorhanden ist. Und ich finde es an sich nicht schlecht, dass die EU eben diesen dritten Weg verfolgt, also mehr Rechte basiert, mehr föderiert, gute Trennung zwischen Datenhaltung, Datennutzung. Und ich glaube, letztendlich hat ja auch der Datenschutz gezeigt, also der Datenschutz hat sich ja auch diese Rechtsbestimmungen haben sich ja auch sehr verbreitet weltweit und gelten ja noch nach wie vor als Vorteil. Und ich glaube, gerade bei der Vereinfachung kann man sicher viel machen. Und man kann auch bei der Umsetzung noch sehr viel machen, weil der Datenschutz auch hier natürlich nicht perfekt umgesetzt ist. Aber ich glaube nicht, dass man davon groß abrücken sollte. Einfach weil man sagt, okay, wir müssen schneller vorankommen aus geopolitischen Gründen. Ich glaube, man sollte schauen, wo liegt der Wert, wo werden die Jobs geschaffen? Und letztendlich sollte man eher schauen, dass man investiert in eine gemeinsame Infrastruktur in verschiedenen Bereichen der Mobilität, die auch wiederverwendet werden kann. Und einfach sagt, okay, wir nehmen das wirklich ernst, auch mit der Datensouveränität, und sagen, hey, wir machen jetzt mal mehrere Sprints und entwickeln Sachen, die dann auch wirklich gerne genutzt werden von verschiedenen Akteuren, die einfach auch dann auf gemeinsamen Standards basieren. Das haben wir zum Beispiel versucht, im Deploy-EMDS-Projekt zu machen, also im Deployment-Projekt vom European Mobility Data Space, wo wir sagen, wir machen ganz viel Open Source und schauen, dass wir es so gut hinbekommen, dass es dann auch wirklich gerne genutzt wird. Und das muss halt irgendwann auch bereitgestellt werden, muss einfach sagen, hier Gemeinden, die ihre Daten Governance so ein bisschen organisieren möchten. Hier sind die Tools, und das macht das natürlich viel einfacher, wenn man sagt, man stellt auch Tools bereit, ob das jetzt von öffentlicher Hand ist oder öffentlich gesteuert. Aber ich glaube, man muss auch den Akteuren einfach ein bisschen entgegenkommen bei der Umsetzung.
Was glaubst du jetzt mit dem digitalen Omnibus, der ja durchaus auch zumindest kleinere Veränderungen beim Thema Datenschutz mit sich bringt, wird das auch ein Vorteil sein für den Bereich, in dem ihr unterwegs seid? Also glaubst du, das wird wirklich helfen, dass Dinge schneller passieren, oder ist es einfach, am Ende geht es ein bisschen dran vorbei, weil das die strukturellen Probleme eigentlich das sind, die oder die strukturellen Formen der Zusammenarbeit, die eher aufhalten als jetzt eigentlich so Themen wie Datenschutz.
Ja, das bringt schon was. Das kann man jetzt noch nicht komplett abschließend beurteilen, auch weil ich glaube, der parlamentarische Prozess auch noch läuft. Also ich glaube halt, dass vor allem, wenn man halt eben Reduktion von Berichtspflichten hat, wenn man Harmonisierung von überlappenden Anforderungen sich anschaut, da ist noch so ein bisschen was rauszuholen. Ich glaube gerade, das kann relativ positiv auch auf kleinere Akteure wirken, also gerade kleinere Unternehmen, die einfach mit dieser fragmentierten Compliance-Landschaft konfrontiert sind. Oft werden die ja auch ausgenommen in der im Rechtstext, und die zu entlasten ist natürlich sehr wichtig grundsätzlich. Allerdings manchmal muss man eben da auch, also ich bin jetzt keine Rechtswissenschaftlerin, deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, wo sind die kritischen Punkte, wo man sagen muss, okay, hier ist eine Vereinfachung eigentlich eine Absenkung von Standards oder von Schutz. Das kann ich jetzt nicht im Detail beurteilen, aber ich glaube, dass es in ein paar Bereichen schon, auch gerade im Bereich AI Act und risikoreichen Systemen im Verkehrsbereich, man halt ganz genau hinschauen muss. Aber ich glaube, dass eben jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht alle Redundanzen, rechtliche Überlappungen beseitigt sind. Also wir haben da eine Studie auch zugemacht mit KollegInnen von RISE aus Schweden, auch im Rahmen des EMDS-Projekts, und da wurden einfach sehr, sehr viele Überlappungen festgestellt zwischen den einzelnen Rechtsakten. Und was ja hier noch nicht mit eingeschlossen ist, ist ja auch die IVS-Direktive. Also hier betrachtet man ja vor allem DSGVO, Data Act, AI Act, aber man hat die sektorspezifischen Rechtsakte noch nicht so ganz im Blick. Also das muss eben auch stärker integriert werden. Und das ist auch oft ein Thema, was dann auch innerhalb der EU-Kommission gibt es ja auch wirklich unterschiedliche DGs, die zu den Themen arbeiten und die auch noch stärker zusammenarbeiten müssten.
Ja, also da will ich mich auch gar nicht zu weit vorwagen auf das Feld, weil Regulatorik, da kenne ich mich auch nicht so gut aus. Aber man hört ja jetzt auf jeden Fall schon raus, also wie komplex diese Seite ist, des ganzen Geschäfts, das ihr da betreibt. Du hast eben gerade das Thema künstliche Intelligenz schon angeschnitten. Das wäre jetzt auch noch eine Frage, die mich interessiert. Es ist ja so, gerade beim Thema Daten hat man ja klassisch immer das Problem, dass sie eben oft nicht so richtig strukturiert sind oder uneinheitlich und in verschiedenen Silos abgelegt sind. Jetzt kann man ja andersrum sagen, künstliche Intelligenz braucht auf der einen Seite, braucht es ja saubere Daten, damit die gut arbeiten kann. Auf der anderen Seite hat die aber auch das Potenzial, Daten zusammenzuführen, die man vorher vielleicht nur mit wahnsinnig viel Handarbeit irgendwie zusammenbringen hätte können. Wie relevant ist dieses Thema KI für euch? Und was seht ihr da für Ideen? Ideen, die jetzt an euch herangetragen werden, wo ihr sagt, ja, das könnte wirklich jetzt auch gerade ja unser Business ziemlich voranbringen, einfach weil wir dadurch natürlich Daten viel besser noch an potenzielle Player ranbringen.
Ja, also es gibt ja schon viele KI-basierte Tools, die im Analytics, Data Analytics Bereich verwendet werden, und das wird auch immer besser. Also es gibt auch mehr und mehr Planungstools, die mit Agents arbeiten, wo man auch mit Natural Language Chats sehen kann, dass man auch auf bestimmten Kartenebenen verschiedene Datensätze miteinander korrelieren kann und das auch sehr, sehr gut sehen kann in der Szenariensimulation einfach die Korrelation verschiedener Ebenen sehr, sehr gut abbilden kann und dadurch die Hemmschwelle für PlanerInnen oder eben solche, die Interesse daran haben, aber eben Planung bei den Planungstools selber nicht coden oder diese Kapazität nicht mitbringen, ist das natürlich ein guter Schritt. Was wir auch sehen, ist Einsatz von KI bei Sustainable Urban Mobility Plans, weil das ja auch oft eine Fülle von Maßnahmen sind, die Stadt nachverfolgen muss. Also es ist oft was, wo auch das Geschäft mit den Consultancies, ne, wo man vielleicht auch überlegen kann, Es werden so viele Consultants beauftragt auf städtischer Ebene, solche langfristigen Mobilitätspläne zu sortieren, zu analysieren, nachzuhalten und wo vielleicht auch in bestimmten Bereichen das Wissensmanagement besser wird, der Zugang zum Wissen schneller wird, was dann einerseits natürlich den Kommunen oder den kommunalen MitarbeiterInnen sehr, sehr hilft, aber auch vielleicht Kosten reduzieren kann. Und dann gibt es natürlich sehr viel Einsatz von KI im Verkehrsüberwachungsbereich, also auch dann bei Sensorik und beispielsweise im Camera Vision tut sich ja jetzt auch sehr, sehr viel. Da haben wir jetzt ein Startup, was in Betriebshöfen wird kameraüberwacht auch geschaut, dass man bestimmte Teile des Zugs im Auge behält. Es wird viel geflaggt. Es wird auch im Routing sehr nützlich sein. Also es gibt unglaublich viele Anwendungsfälle und dann natürlich das ganze Feld von Automatisierung.
Jetzt hast du im Laufe unseres Gesprächs schon verschiedene Projekte erwähnt und das zeigt ja schon ein bisschen so, wie groß diese Bandbreite ist. Also von Wartung von Zügen bis hin zu sicheren Kreuzungen. Vielleicht ganz zum Schluss, kannst du noch mal so, was sind jetzt so 3, 5, du kannst entscheiden, wie viele Projekte, die dir spontan einfallen, wo du sagst, die findest du auf der einen Seite nicht nur total spannend, sondern auf der anderen Seite, da siehst du auch wirklich das Potenzial, dass das jetzt eine, ja, ich sag mal, groß gedacht, wirklich eine europaweit genutzte Standardlösung werden könnte, die ihr dann, ja, der ihr sozusagen auf die Beine geholfen habt.
Ich finde das sehr schwer zu beantworten, weil wir haben so viele Nischenbereiche in der Mobilität. Es gibt sehr, sehr viele wertvolle Tools, für die es auch einen Markt gibt, sagen wir es mal so. Aber es gibt jetzt nicht das eine Projekt oder die 2, 3 Projekte, die jetzt den absoluten Standard setzen. Ich glaube, dass sich das auch vielleicht noch entwickeln kann. Also, dass wir sehen, es gibt so ein paar, sage ich jetzt mal, Leuchtturm-Startups, die auch sehr, sehr erfolgreich jetzt schon werden. Mhm. Also es gibt eins, was in der Zugautomatisierung aktiv ist. Also es gibt einfach, ehrlich gesagt, nicht sicher, wie ich darauf antworten
ist
soll.
Immer, ich glaube, ist auch immer schwer, wenn man sozusagen nach den Lieblingen fragt, sage ich mal. Dann vielleicht jetzt ein bisschen objektiver gefragt, was sind denn so jetzt aus den vergangenen Jahren oder aus den aktuellen Unternehmen, die ihr fördert, was sind denn so ja die Stars, wo du sagst, okay, das ist eben tatsächlich sehr erfolgreich und hat sozusagen vom Markt wiedergespiegelt einfach großes Potenzial.
Also ich würde jetzt sagen, dass die Stars sich nicht auch im Datenbereich unbedingt bewegen, weil das oft ganz viele kleinteilige Lösungen sind, die für bestimmte Bereiche wie jetzt ja Wartung, Fleet Management und so weiter eingesetzt werden oder Planungstools.
Ist wahrscheinlich tatsächlich eben genau das Thema, was man bei Daten oft hat, dass einfach da sehr spannende, relevante Dinge passieren, die aber eben jetzt nicht die Wirkung haben wie von außen betrachtet, keine Ahnung, irgendein Lieferdienst oder so, wo es einen Konsumentenbezug gibt. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist ja ganz gut deutlich geworden, dass sehr viel passiert, dass es in Europa sehr viele Initiativen gibt, sehr viele kreative Unternehmer auch, die diesen B2B-Sektor im Blick haben und durch euch da auch die nötige Förderung erhalten, tatsächlich aus Ideen wirklich Produkte zu machen, marktfähige Produkte zu machen. Ja, Lucy, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand, das waren sehr spannende Einblicke und ich glaube, es lohnt sich für jeden mal so durch diese Projekte, die ihr da habt, durchzuklicken. Ich werde auch in die Shownotes einen entsprechenden Link packen und ja, herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank dir.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.